Okay. Ja, wunderschönen guten Morgen. Sieht so aus, als wenn noch einige dazugekommen sind heute im Vergleich zu gestern, oder? Sind doch noch einige mehr. Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich. Wunderbar, wunderbar. Ich werde jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach ins Wort gehen. Dann haben wir wieder kleine Pause. Und nach der Pause soll dann Gelegenheit sein für Fragen. Gestern waren schon Fragen, die kamen dann nicht dran. Und vielleicht sind noch andere dann von heute oder überhaupt irgendwie zu dieser ganzen Thematik. Und dann soll das behandelt werden. Und dann sehen wir, wie viel Zeit dann noch ist. Und dann mache ich noch eine zweite Einheit. Ne? Wann ist immer fertig hier?
15 Minuten nach 10 ist Pause. Halb 11 geht es eigentlich. 15 nach 11 ist fertig.
11:15 Uhr. Oh ja. Okay. Gut. Ich habe vor, heute zu sprechen über die Kraft der Wahrheit. Die Kraft der Wahrheit. Das Generalthema ist ja die Gemeinde in der geistlichen Auseinandersetzung. Und wir müssen das Wesen dieser Auseinandersetzung verstehen und wir müssen auch unseren Platz finden in dieser Auseinandersetzung und vorbereitet sein und ein solides Fundament haben, damit wir nicht einfach nur auf dem Schlachtfeld sind und irgendwie gar nicht wissen, was da alles so passiert, und sondern aktiv teilnehmen, unseren Part übernehmen und Raum machen für Gott. Wir kämpfen für Raum, den Gott einnehmen soll in unserem Leben und dann in unserer Gemeinde und dann in unserem Land. Oder erstmal der Region und dann in dem Land und in den Nationen. Und es muss für das Wirken Gottes und für die Gegenwart Gottes muss gekämpft werden. Das kommt nicht einfach nur so, weil Gott das beschlossen hat, sondern es kommt immer dann, wenn Menschen das Wesen dieser Auseinandersetzung begreifen und sich dort hineinbegeben und ihren Platz einnehmen. Ein Wirken, eine Bewegung des Heiligen Geistes kommt nicht einfach nur so zustande, sondern dafür muss etwas getan werden. Und zwar auf unserer Seite. Nachdem Gott alles Wesentliche getan hat, ja, wir singen auch, macht Bahn, Gott, macht Bahn. Ja, und das muss praktisch werden, das wollen wir nicht nur singen, sondern das muss etwas Praktisches werden in unserem Leben. Und das hat ganz wesentlich mit Wahrheit zu tun, weil es ein Krieg ist. Wahrheit gegen Finsternis, gegen Lüge, Licht gegen Finsternis. Es ist ein Krieg. Ja? Und Jesus natürlich ist der Sieger, er ist der König der Wahrheit, er ist die Wahrheit. Er hat nicht nur Wahrheit, er ist die Wahrheit. Das ist so wunderbar, dass wir keine Beziehung zu einer Philosophie haben oder zu einem Lehrdogma, sondern zu einer Person, einer wunderbaren Person. Das war für mich als Heide ein Riesenproblem, aber jetzt ist das für mich ein Riesenschatz. Ja? Meine Identität, die ich mir so zurechtgelegt hatte, war, ich war so auf so einem Philosophentrip und war ein Sucher nach Wahrheit. Und dann habe ich eine übernatürliche Begegnung mit Jesus gehabt. Und das war der Schock meines Lebens, weil ich auf einmal gesehen habe, die Wahrheit ist eine Person. Und die Wahrheit kann ich nur bekommen, wenn ich mich der Wahrheit unterwerfe. Und alles immer gesagt, niemals, niemals. Ich war so blind, ich war so verbohrt. Stell dir mal vor, ich wusste, es gibt Jesus, er ist real. Nicht, weil ein Mensch mir das erzählt hat, sondern weil ich ihn ganz konkret erlebt habe. Und dann habe ich verstanden, ich soll mich ihm hingeben und dann kommt Wahrheit in mein Leben. Und dann habe ich gesagt, eher sterbe ich, als dass ich mich ihm hingebe. Kannst du es vorstellen, wie verbohrt ein Mensch sein kann, wie betrogen und getäuscht von der Lüge. Und jetzt ist das für mich so wunderbar. Er ist eine Person, nicht nur eine Lehre. Aber die Lehre ist wesentlicher Bestandteil seiner Person. Die Lehre können wir nicht von seiner Person trennen. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich liebe Jesus, und in den ersten Basics des christlichen Lebens einfach tun sie alles, nur nicht das, was das Wort sagt. Ja, und das ist eine Täuschung. Es gibt keine Liebesbeziehung zu Jesus, getrennt von einer Hingabe an sein Wort. Das gibt es nicht. Oder wenn es das gibt, ist das einfach eine religiöse Fantasie, eine Illusion, etwas Selbstgemachtes. Ja? Er ist die Wahrheit. Und wenn wir ihn ehren wollen, dann werden wir auch die Wahrheit ehren. Johannes sagt es so schön, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, der Einzigartige vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist Jesus, voller Gnade und Wahrheit. Ein anderes Wort für Wahrheit wäre Realität. Wahrheit ist die Realität. Das ist, wie die Dinge wirklich sind. Das ist, was wirklich Bestand hat. Das ist, was bleibt. Und wenn wir unser Leben auf Wahrheit gründen, dann werden wir immer mehr spüren, was für einen unerschütterlichen Fels wir unter unseren Füßen haben. Dass das nicht irgendwie ein wackeliges Ding ist, was morgen wieder umkippt und morgen sehen die Dinge wieder ganz anders aus, sondern wir gründen uns in der Wahrheit. Und die Wahrheit wird bleiben. Am Schluss dieses Krieges wird die Lüge vollkommen besiegt sein und da ist nur noch die Wahrheit da. Und alle die, die sich auf die Wahrheit gegründet haben, werden offenbar werden als die, die der Wahrheit vertraut haben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt der Herr. Himmel und Erde werden vergehen. Und das, was heute alles so wichtig ist und was alles so nach Aufmerksamkeit schreit, fast alles von dem wird nicht mehr da sein. Es wird nicht mehr da sein. So, wenn wir unser Herz hängen an den Herrn und an seine Worte und an seine Gedanken, wir werden stehen, wir werden standfest sein und wir haben einen soliden Grund unter den Füßen und wir werden nicht wie so viele hin und her bewegt und mal haben sie diese Idee und mal haben sie die Idee und alle paar Jahre wechselt das und da gehen Modewellen durch das Reich Gottes. In diesen Wellen ist auch ein bisschen Wahrheit drin, aber auch viel Schaum. Viel Zeugs, was nachher keine Bedeutung mehr hat. Ja? Und wir wollen das Echte, das Wahre, das, was bleibt. Wir wollen das haben, was wirklich authentisch ist, was von ihm kommt. Weil je mehr Wahrheit in unser Leben kommt, umso sicherer werden wir werden und umso effektiver werden wir werden, das Schwert des Geistes, was auch das Wort Gottes ist, zu führen und Menschen aus Täuschungen, aus Blindheit, aus Abhängigkeiten, aus Bindungen herauszuholen. Und das ist der Krieg. Das ist der Krieg. Menschen, die gebunden sind, sind immer deswegen gebunden, weil sie Lüge angenommen haben in ihrem Leben. Ob das Alkohol ist, ob das Drogen ist, ob das Tabletten ist, ob das Pornografie ist, was immer das ist. Menschen, die gebunden sind, sind immer getäuscht von der Lüge. Sie sind überwältigt von der Macht der Finsternis. Er ist der Vater der Lüge. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und alles, was von ihm kommt, ist Lüge. Und nur wer in der Wahrheit ist, kann Lüge als Lüge sehen. Wer nicht wirklich in der Wahrheit ist, denkt, die Lüge, die da kommt, ist die Wahrheit. Ja. So je mehr das Licht Gottes kommt, umso mehr werden wir Täuschungen sehen, die uns selbst betreffen und die andere betreffen. Und dann haben wir eine Strategie und dann wissen wir, für was wir beten und wir wissen, für was wir kämpfen. So Jesus selber, voller Gnade, voller Wahrheit. Und dann ein bisschen später im Johannes, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt nicht, dass die Wahrheit irgendwann entstanden ist, aber sie ist zu uns gekommen. Sie ist zu uns gekommen, sie ist auf diesen Planeten gekommen, wo der Teufel mit seiner Dunkelheit und Lüge und Täuschung regiert. Die Wahrheit ist zu uns gekommen, durch Jesus. Das ist so wunderbar. Halleluja.
Kannst du bitte die genaue
Okay, eben die erste Stelle, voller Gnade und Wahrheit, Johannes 1,14. Sorry, normalerweise tue ich das auch. Johannes 1,17, da war die zweite Stelle, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und die soll sich unter uns ausbreiten. Paulus sagt, dass die Gemeinde die Säule, der Grundpfeiler der Wahrheit ist. Es gibt in dieser Welt keine Wahrheit, es sei denn, das Licht Gottes wird angenommen in der Gemeinde. Und dann kann die Gemeinde der Welt zeigen, was Wahrheit ist. Und da haben wir, das müssen wir ganz ehrlich zugeben, da haben wir einen weiten Weg zu gehen. Und da müssen wir aus vielen Illusionen und frommen Vorstellungen, die wir einfach so übernommen haben, weil es die vor uns gesagt haben und weil es die vor ihnen gesagt haben, wir müssen aus vielen frommen Täuschungen und Sachen, die nicht wirklich mit diesem Buch übereinstimmen, herauskommen. Und das wird ein nicht einfacher Prozess sein, aber dieser Prozess ist notwendig, es gibt keine Alternative und wir werden durchkommen. Weil der Herr die Gemeinde herrlich machen wird. Der Herr hat schon beschlossen, es wird eine herrliche Gemeinde geben, die ihn liebt, die nichts mit Lüge und Täuschung und selbstgemachten Ideen und Menschenerfindungen zu tun hat. Das hat er schon beschlossen und das wird so sein. Das wird so sein. Je höher das Maß an Licht, an Wahrheit ist, umso größer wird das Maß an göttlicher Bestätigung, an göttlicher Krafterweisung sein. Gott wird einer reinen Gemeinde eine Vollmacht geben, der Welt zu beweisen, dass er der wahre Gott ist. Das wird kommen. Und wir sind in der Zeit der Vorbereitung. Und die Vorbereitung geschieht ganz wesentlich damit, dass wir ihn als die Wahrheit erkennen. Und zwar in einem ganz praktischen Sinne, wie ich das später dann noch versuchen werde, einfach zu beschreiben. In einem ganz praktischen Sinne, nicht irgendwie allgemein oder auch nur theologisch, sondern ganz, ganz, ganz praktisch. Psalm 119 sagt es in 142, dein Gesetz ist Wahrheit. Dein Gesetz ist Wahrheit. Und noch einmal ein paar Verse weiter, 151. Alle deine Gebote sind Wahrheit. Wenn wir verstehen, die Natur des menschlichen Herzens, dass da eine Abneigung, eine Ablehnung gegen Wahrheit ist, ein Misstrauen gegen die Güte Gottes und ein Misstrauen gegen seine Herrschaft, dann verstehen wir, unser Herz wird willig werden, unser Herz wird offen werden, bereit werden, sich hinzugeben und gehorsam zu sein vom tiefsten Innern heraus. Je mehr unser Herz davon überzeugt ist, das, was er sagt, ist berechtigt, ist richtig. Das ist die Wahrheit, das ist, was zählt, das ist, was bleiben wird. Er hat alles recht, seine Gebote sind nicht willkürlich. Sondern dahinter ist seine ganze Liebe, hinter allen Geboten und Anordnungen ist die Liebe Gottes. Und Gläubige widersetzen sich der Wahrheit, einfach weil sie nicht dem Herrn vertrauen. Nimmt das Beispiel von einer Schwester im heiratsfähigen, heiratswilligen Alter und nirgendwo ist ein passender Ehepartner zu finden und schlussendlich beschließt sie, sie geht in die Welt. Obwohl das Wort klar sagt, dass sie das nicht tun soll. Aber sie wird von ihren Gefühlen fortgerissen. Warum wird sie von ihren Gefühlen fortgerissen? Weil ihre Gefühle ihr wichtiger sind als die Güte Gottes. Verstehst du? Sie kann nicht wirklich vertrauen. Sie kann nicht darin ruhen, Gott wird für mich sorgen. Und weil er es offensichtlich nicht tut, nimmt man die Sache selber in die Hand und dann sagt man, egal was die Bibel sagt, Pastor, ich liebe den einfach und ich werde den jetzt heiraten oder ein bisschen prophetisch religiös vielleicht noch. Der Herr hat mir versprochen, der wird sich dann bekehren oder so etwas. Ja, ich sage immer ja, dann bete und lass andere beten, lass ihn sich bekehren, lass ihn durch ein, zwei Jahre Jüngerschaft gehen und dann reden wir von Heirat. Ja. Dann haben wir ein solides Fundament. Ja. So, das ist ein ganz praktisches Beispiel. Da sehen wir, dass das nicht irgendwie theoretisch ist, sondern ganz, ganz praktisch. Wenn die Wahrheit nicht mein Herz erfüllt, kann ich ihm nicht vertrauen. Und wenn ich ihm nicht vertraue, dann werde ich eigene Wege gehen. Dann werde ich von meinen Gefühlen fortgezogen werden. Und dann bestimmt nicht Wahrheit mein Leben, sondern meine Wünsche, meine Begierden, meine Gefühle, meine Bedürfnisse. Und wir leben faktisch in einer Unabhängigkeit von ihm. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Man könnte manche andere Beispiele auch finden, wo immer das gleiche Prinzip da ist. Ja? Wir finden Erklärungen und Begründungen, warum in unserem Falle es alles anders ist, als die Bibel das schreibt. Und wir sind die Betrogenen und wir zahlen einen hohen Preis dafür. Und selbst wenn das noch einigermaßen gut gehen sollte, was wir auf jeden Fall verpassen, ist eine wirkliche, tiefe, wachsende Liebesbeziehung zum Herrn, weil wir unser Herz verschlossen haben gegen die Wahrheit. Das menschliche Herz ist in Auflehnung und in Widerstand gegen die Wahrheit. Und das Einzige, was diesen Widerstand schmelzen kann, ist die Offenbarung der Güte Gottes. Das ist das Einzige. Es geht nicht mit Appellen, es geht nicht mit Zwang, es geht nicht mit Drohungen. Das wird alles nicht funktionieren. Das Herz muss gewonnen werden. Das Herz muss überwunden werden durch Offenbarung der Güte Gottes. Und das sehe ich so stark in diesem ganzen Psalm 119, diese Hingabe an die Wahrheit, an die Gebote Gottes und so viele Beschreibungen von Emotionen in Bezug auf das Wort Gottes. Sehnsucht nach den Geboten. Wer könnte das schon von uns sagen? Sehnsucht nach den Geboten. Wir haben eine völlig verkehrte Mentalität. Wir denken, oh, Gebote engen uns ein. Und je weniger ich davon habe, umso mehr frei bin ich und umso glücklicher bin ich. Unsere ganze Vorstellung vom Leben ist total verseucht vom Geist dieser Welt. Die größte Freiheit ist in den Geboten, in den Bahnen des Willens Gottes, in den Geboten. Da ist die größte Freiheit, die größte Harmonie, das größte Glück und die größte Kraft und der größte Segen. Da ist der Segen. Der Segen Gottes ist in den Wegen Gottes. Und unsere Aufgabe ist es, uns hinzugeben dieser Person und ihren Gedanken und unser Herz zu geben und zu sagen, mein Herz soll überwunden werden, mein Herz soll zufriedengestellt werden, mein Herz soll zur Ruhe kommen und vollkommen überzeugt sein, Gott ist gut und es macht Sinn, mehr ihm zu vertrauen als meiner eigenen Weisheit oder der Weisheit dieser Welt. Es macht Sinn, ihm zu vertrauen. Und das siehst du in diesen Gebeten von David im Psalm 119. Deine Gebote sind Wahrheit. Ich lechze, sagt er an einer Stelle, nach deinen Geboten. Da haben wir fast die Idee, der ist ein bisschen krank, der Junge. Ja? Nach Geboten lechzt man doch nicht. Ja? Aber er hat eine ganz andere Einstellung, weil er etwas verstanden hat, was wir noch in der Tiefe verstehen müssen. Ja? So, das wäre eine gute Hausaufgabe. Geht durch den Psalm 119 und schaut an, wie viele Gefühle verbunden sind im Zusammenhang mit der Wahrheit, mit den Geboten Gottes, mit der Ordnung Gottes. So, Jesus ist die Wahrheit und er ist ja der oberste Herrführer, das sehen wir dann in der Offenbarung. Und da ist ein Krieg und dieser Krieg geht um die Wahrheit. Psalm 45, Vers 5, deine Pracht und deine Pracht, sei stark, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Da lehre dich furchtbare Taten, deine Rechte. Das ist ohne Zweifel auf Jesus bezogen. Und dort heißt es, zieh aus für die Sache der Wahrheit. Es gibt eine ganze Reihe von Schriftstellen, besonders finden wir das in den Psalmen, dass Menschen in völliger Übereinstimmung mit Gott, aber doch etwas tun, wovor Religiöse zusammenzucken würden. Da findest du die Gebete, Gott, steh auf, erhebe dich. Viele Male findest du das. Steh auf, erhebe dich, tritt dem Feind entgegen. Ja? Und das ist nicht, willige Menschlein müssen einen unwilligen Gott wecken. Sondern das ist einfach diese Partnerschaft. Und Gott will gerufen werden. Gott will aufgefordert werden. Ja. Und hier heißt es, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Das ist das Reich Gottes. Die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Weil Jesus die Wahrheit ist, ist er auch der Richter. Und das ist ein wesentlicher Teil seiner Person. Und das spielt in der Gemeinde bis jetzt, im Allgemeinen gesprochen, ich rede jetzt nicht von deinem persönlichen Leben, ganz allgemein gesprochen, noch ganz, ganz untergeordnete Rolle. Aber wenn du das in der Bibel siehst, Gott der Richter, dann siehst du, das geht durch die Bibel und besonders, wenn es um die ganze Endzeitgeschichte geht, Gott wird sich erheben als der Richter. Und er muss beginnen in der Gemeinde. Das Gericht Gottes fängt an am Hause des Herrn. Und verstehe das Gericht Gottes. Das heißt, Dinge werden geordnet. Dinge kommen in die Ordnung. Dinge, die nicht dorthin gehören, die werden als falsch erkannt, entlarvt und gerichtet und rausgetan aus dem Haus des Herrn. Wie damals, als der Tempel gereinigt wurde, da gingen die da rein und dann haben die den ganzen Unrat rausgeholt. Haben die alles rausgeholt aus dem Tempel. Und interessanterweise, bevor sie es weggeschafft haben, was haben sie getan? Alles, was sie da gefunden haben, sie haben es den Leuten gezeigt. Sie haben den ganzen Unrat, der im Tempel war, ausgebreitet und dann weggeschafft. Weil da soll nicht einer da sein und den schönen Sachen, die da rausgetragen wurden, die eigentlich im Müll sind, nachtrauern, weil er nicht weiß, dass der Müll Müll ist. Verstehst du? Darum wurde das gezeigt. Schau mal, so was Furchtbares war in dem Tempel. Und alle sagen, Dank sei Gott, das ist fertig, das ist raus jetzt. Und wir haben damit nichts mehr zu tun. Gott ist ein Richter. Und er wird kommen. Psalm 96, 13. Vor dem Herrn. Er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit. Es wird ein Tag kommen, wo mit aller Bosheit, mit aller Gewalt, mit aller Unterdrückung, mit allem Missbrauch, mit allem, was quält und zerstört und Angst macht und einschüchtert, mit all dem wird einmal fertig sein, Schluss sein für immer. Und wenn wir Gottes Sehnsucht kennenlernen, sein Verlangen nach Gerechtigkeit, dann werden wir auch hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Das ist das Merkmal der Kinder Gottes. Hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Darum wollen wir, dass Jesus wiederkommt. Das muss in uns leben. Wenn wir all diese Nachrichten sehen von all diesen schrecklichen Dingen, die passieren in der Welt, dann müssen wir das immer verbinden mit, wenn Jesus wiederkommt, werden diese Dinge endlich aufhören. Wir dürfen nicht passiv sein, wir dürfen nicht sagen, ja, so ist die Welt, das ist halt furchtbar. Nein, wir kämpfen, dass das aufhört. Wir kämpfen, dass das endlich zu Ende kommt. Und es kann nur kommen, wenn er seinen Platz einnimmt. Er muss seinen Platz einnehmen in unserem Herzen und in der Gemeinde und dann in der Welt. Das ist die Reihenfolge. Das ist die Reihenfolge. Darum fängt es immer bei mir an. Es fängt immer bei mir selber an. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf andere, sondern wir sagen, Herr, komm du zu mir und tu du dein Werk in mir. Aber diese Welt wird einmal gerichtet werden. Und die Bosheit und alles, was Liebe behindert und Liebe aufhält, all das wird hinausgeschafft werden aus diesem Planeten. Das ist so wichtig, dass wir das sehen im Worte Gottes und dass wir diesen Hunger nähren nach Gerechtigkeit. Das muss ein Schrei sein in uns. Das ist ein wesentlicher Motor von echtem Gebet. Ja? Gebet wird wirksam durch das, was in unserem Herzen lebendig ist, nicht durch die Formulierungen und die Worte, die wir sprechen. Sondern durch diesen Drang, durch diesen Sehnsucht, diesen Hunger, diese Entschiedenheit, die in unserem Herzen wohnt. Dadurch wird Gebet wirksam. Und da muss ein Schrei sein nach Gerechtigkeit. Selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und manchmal sehen wir Menschen in der Welt, die sind mehr besorgt über Ungerechtigkeiten, über ethnische Unterdrückungen und alle möglichen Dinge und sorgen sich und versuchen mit ihren Möglichkeiten, die sehr begrenzt sind, dagegen zu kämpfen. Und wir sind so gleichgültig. Und wir dürfen nicht gleichgültig sein. Gleichgültigkeit ist eine, einer der massivsten Waffen oder Angriffe des Teufels gegen die Gemeinde. Das ist, er bringt eine Atmosphäre der Gleichgültigkeit, eine Atmosphäre der Lähmung. Naja, was kann ich schon dagegen tun und wer bin ich schon? Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen aufstehen und kämpfen gegen Gleichgültigkeit. Kämpfen gegen Gleichgültigkeit. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das heißt, da ist Eifer, da ist Sehnsucht, da ist Verlangen. Und er hat uns seinen Geist gegeben, damit das in uns Wohnung nimmt, damit das in uns sich ausbreitet, damit das der Motor wird unseres Denkens, unseres Redens, unseres Handelns. Wir sollen getrieben sein vom Heiligen Geist. Und da ist eine Sehnsucht im Herzen Gottes. Das hat nichts mit seelischer Aufputscherei oder so zu tun, sondern es ist eine Realität, die in uns wohnt, weil wir mit ihm in Gemeinschaft sind. Halleluja. In uns fängt an zu wohnen und breitet sich aus, wenn wir Raum machen, was in seinem Herzen wohnt. Und da ist ein brennendes Verlangen. Gott hat ein brennendes Verlangen. Und hier haben wir ein Riesenproblem. Unsere ganze Kultur in Europa ist bestimmt von dem griechischen Geist und gibt uns eine Vorstellung von Gott, die total anders ist als die Bibel. Die griechische Mentalität ist, da ist irgendwie eine Gottheit und die ist weit weg und die hat mit dem, was auf der Erde passiert, überhaupt nichts zu tun. Da kann es drunter und drüber gehen. Der ist einfach in einer stoischen Ruhe und es berührt ihn überhaupt gar nichts. Und das Bild der Bibel von Gott ist total anders. Total anders. Gott ist ein barmherziger Gott und es berührt ihn mehr als irgendjemand sonst, wenn da Unterdrückung ist, Kriege, Gewalttat, Vergewaltigung, Bosheit, Selbstzerstörung, all diese Dinge. Es berührt ihn. Es berührt ihn. Und er möchte, dass uns das berührt. Und das geht nur, indem wir uns ihm mehr hingeben und warten und erlauben, dass sein Geist in uns wirkt. Und dazu ist die Hingabe an das Wort, an die Wahrheit so, so, so wichtig. Weil Gott arbeitet in unserem Herzen durch das Wort. Der Heilige Geist gebraucht das Wort, um unser Herz zu prägen und in Brand zu setzen. Und er ruft uns zu diesem Lebensstil, wo wir unsere Prioritäten verändern und wo das Wichtigste dann auch wirklich bei uns das Wichtigste ist. Wo wir ihm Raum geben und wir sagen, hier bin ich. Tu du dein Werk, entzünde mich, lass mich Hunger haben nach dir. Wann hast du letztes Mal gebetet, dass du Hunger haben willst nach Gott, nach seiner Gegenwart? Wir sind verantwortlich für unseren Hunger. Wir haben so viel Hunger, wie wir haben wollen. Und wir dürfen nicht gleichgültig sein über unsere Gleichgültigkeit. Wir alle haben mit Gleichgültigkeit zu tun. Aber wir können sagen, ich werde nicht gleichgültig sein über meine Gleichgültigkeit. Ich mache Gleichgültigkeit zu meinem Feind. Amen. Wir stehen auf und wir kämpfen. Wir kämpfen für ein brennendes Herz. Vergiss die Ideen, dass irgendwann eines Tages du aufwachst und dann wirst du brennen. Und du weißt nicht, wie das zustande gekommen ist. Vergiss diese Idee. Das gibt es nicht. Das ist wie ein Bauer, der das ganze Frühjahr irgendwie schläft und davon träumt, er wacht im Herbst auf und die Ernte wird nur so auf den Feldern in großer Pracht dastehen. Das ist eine Illusion, das ist nicht so. Sondern es hat etwas mit unserer Aktivität, mit unserer Kooperation zu tun. Und wir geben uns hin, dass wir Wahrheit sehen in ihrem Wert und ein Verlangen nach Wahrheit kommt über uns und uns belebt. Und Gott wird die Verwerfung oder die Rebellion gegen Wahrheit, Gott wird diese Rebellion, er wird sie richten. Eine sehr wichtige Schriftstelle ist Römer 1, 18. Dort sehen wir, dass die Wahrheit von Menschen durch Ungerechtigkeit niedergehalten wird. Die Wahrheit wird niedergehalten durch Ungerechtigkeit. Natürlich nicht die Wahrheit im absoluten Sinne. Kein Mensch kann sich an der Wahrheit vergreifen. Die Wahrheit ist die Wahrheit und die Wahrheit wird immer die Wahrheit bleiben. Aber in einer Gemeinschaft von Menschen kann Ungerechtigkeit, und ich erkläre gleich, wie ich das meine, kann Ungerechtigkeit in den Herzen dazu führen, dass die Wahrheit sich nicht bahnbrechen kann. Dass die Wahrheit nicht einfach frei fließen kann und ihr Werk tun kann. Lasst mich nur ein Beispiel geben, damit ihr einfach versteht, und das werdet ihr alle nachvollziehen. Ja? Es gibt Millionen von Christen, die leben in christlichen Gemeinschaften oder Kirchen oder Denominationen und sie wissen nichts über den Heiligen Geist. Und sie dürfen auch nichts wissen über den Heiligen Geist. Wenn jemand anfängt zu sprechen über den Heiligen Geist, gibt es Strafmaßnahmen. So, da siehst du, die Wahrheit wird niedergehalten mit Ungerechtigkeit. Was ist daran verkehrt, die Wahrheit zu sagen, wenn sie in der Bibel steht? Aber es gibt Orte, wo man das nicht darf. Und warum ist das so? Weil dort in den Herzen der entscheidenden Leute andere Motive sind. Ihr Ziel ist nicht, Jesus um jeden Preis zu verherrlichen. Ihr Ziel ist, den Laden am Laufen zu halten. Ihr Ziel ist, ihr Ding bestehen zu halten. Ja? Oder nimm den erbitterten Kampf, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist das wieder neu entflammt und es ist grotesk, welche Blüten das treibt, der erbitterte Kampf gegen die biblische Taufe. Weil bestimmte Gemeinschaften wissen, wenn die Wahrheit sich Bahn bricht über die biblische Taufe, ist ihre Gemeinschaft weg. Die gibt's nicht mehr, die braucht man nicht mehr. Weil die Grundlage dieser Gemeinschaft ist die Babybesprenkelung. So, wenn alle aufhören, das zu machen, dann gibt es diese Gemeinschaft nicht mehr, weil sie sich definiert über die Babybesprenkelung. Aber da geht es um Macht, da geht es um Ansehen und da geht es um Geld. Das sind alles falsche Motive in den Herzen. Und das ist ein Beispiel für, die Wahrheit wird niedergehalten durch Ungerechtigkeit. Es wohnt Ungerechtigkeit in den Herzen und dann wird die Wahrheit niedergehalten. Die Wahrheit wird bekämpft. Und ich habe euch das an diesen zwei Beispielen, Kindertaufe oder Heiligen Geist, einfach gezeigt. Und ihr alle könnt es nachempfinden, ja, und könnt euch da leicht hineinversetzen. Ja, manche kommen vielleicht auch aus solchem Hintergrund. Ja, das ist wirklich so. Ja. Aber es ist viel, viel schwieriger, wenn das alles viel subtiler wird und wenn das uns betrifft. Aber das Prinzip ist das gleiche. Solange da verkehrte Absichten, verkehrte Motive sind, gibt es Raum für Kräfte, die die Wahrheit niederhalten. Und darum ist der Kampf um Wahrheit immer ein Kampf um unser Herz, um Echtheit, um Gradheit, um Wahrhaftigkeit, um Motive, die wirklich standhalten können dem Licht Gottes. Wir sehen bei Jesus oder bei dem, was sogar seine Gegner über ihn gesagt haben, wir sehen dort erklärt den Zusammenhang zwischen dem Herz und der Wahrheit. Da kamen die Jünger von den Schriftgelehrten, sie kamen mit den Herodianern zu ihm, Matthäus 22, 16, und sie sagen, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. So, sie haben verstanden, Jesus macht keine Kompromisse. Er sucht nicht die Anerkennung von Menschen. Er sucht nicht Einfluss oder Popularität oder irgendetwas. Und weil er dieses Herz hat, deswegen lehrt er die Wege Gottes in Wahrheit. Das haben sogar seine Gegner erkannt. Das ist eine wunderbare Schriftstelle, die einen Zusammenhang zeigt zwischen der Wahrhaftigkeit des Herzens und dem, was wir dann von uns geben, was wir lehren. Und wir alle lehren in Gesprächen. Ja, nicht jeder hat einen Dienst an der Kanzel, aber wir alle verbreiten etwas und entweder ist es die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit. Ja. So, das ist ein Zusammenhang. Wenn das Herz wahrhaftig wird, dann ist auch das, was wir dann weitergeben, ist die Wahrheit. Das ist so eine wunderbare Eigenschaft an Jesus, dass er sich nicht dem Druck der Meinung gebeugt hat. Er war nicht käuflich. Er hat sich nicht angepasst. Er hat nicht Kompromisse gemacht, weil er gesagt hat, ja, jetzt müsste ich eigentlich nur das lernen, das lasse ich jetzt aber weg, weil das schadet dann dem Fortschreiten oder dem Bekanntwerden meiner Bewegung, die ich ja weltweit ausbreiten will. Das tue ich dann später. Jetzt lasse ich erstmal diese Dinge beiseite. Das ist nicht populär. Das werden die nicht mögen. Lasse ich beiseite und dann werden sie alle nur die Rosinen bekommen und dann sind sie begeistert. Und später dann tue ich die anderen Dinge. Nein, das war nicht so. Was notwendig war, gesagt zu werden, hat er gesagt. Das ist so eine wunderbare Eigenschaft. Und das muss in der Gemeinde wieder hervorkommen, weil das fehlt so in der Welt. So viele Menschen passen sich an und sagen das, was gerade passt oder was sie meinen, was gesagt werden muss. Und die Leute sind müde, die Leute haben kein Vertrauen mehr zu den Politikern, zumindest bei uns ist das so. Ja, weil die Leute das eine erzählen und das andere machen und es geht nur um Macht, es geht nur um Vorteile, es geht nur um diese Dinge. Und ich glaube, dass Gott Leiter hervorbringen will, die integer sind, denen es nicht um sich selber geht, die keine Kompromisse machen, denen Gott eine Stimme geben wird, auch im Land. Ich glaube, dass das kommen wird. Ich glaube, dass Gott Menschen erheben wird, die einen Einfluss haben. Damals Daniel hatte keine Kompromisse gemacht und trotzdem war er ein wichtiger Ratgeber von 3 verschiedenen korrupten Königen. Ja? Aber er hat keine Kompromisse gemacht. Ja? Wir würden denken, ja, wie soll ein König so einen Mann haben wollen? Aber doch, 3 Könige wollten ihn haben und er war ein begehrter Mann, ja, weil er etwas zu sagen hatte und weil das irgendwie nicht die Modemeinung war, sondern das war die Wahrheit, was er gebracht hat. Okay, Johannes 8, 44 habe ich schon eigentlich erwähnt, der Teufel ist der Lügner von Anfang an. Jesus sagt dort, ihr seid aus dem Vater, zu den Juden, zu den gläubigen Juden, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und deswegen besteht unser Schutz in der geistlichen Auseinandersetzung in einem Leben in der Wahrheit. Darin besteht unser Schutz. Wir haben das schon erwähnt, den einen Abend, der Gürtel der Wahrheit in der Waffenrüstung. Das ist das erste Teil, was genannt wird in der Waffenrüstung. Der Gürtel der Wahrheit. Das ist das Grundlegende und das ist unsere Hingabe und unsere Liebe und unsere Wertschätzung zur Wahrheit. Und Paulus seinen Dienst beschreibt in dieser wunderbaren Passage in 2. Korinther 6, bevor er dann auf die Vermischung und die Kompromisse der Korinther eingeht. Er macht diesen Kontrast zwischen seinem Herzen und seiner Eindeutigkeit und seiner Klarheit und diesem Tendenz bei den Korinthern alles zu vermischen. Ihr kennt die Passage, wo er dann sagt, ja, was hat dann der Tempel Gottes mit den Götzenbildern zu tun? Ja, was hat Christus mit Belial zu tun? Ja, da war Vermischung in der Gemeinde. Ja. Und er schreibt sein Leben und seinen Dienst, 2. Korinther 6, Vers 7, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken. Reden der Wahrheit und Kraft Gottes. Ich glaube, je klarer und eindeutiger und echter die Gemeinde wird, umso mehr wird die Kraft Gottes kommen und bleiben. Die Kraft Gottes wird kommen und bleiben in der Gemeinde. Halleluja. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, sagt er. Was für eine Aussage. 2. Korinther 11, Vers 10. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist. Das heißt nicht, dass er korrekt Bibelverse zitieren konnte. Das auch. Aber viel, viel mehr. Die Wahrheit wohnte in ihm. Die Wahrheit regierte sein Denken. Die Wahrheit regierte sein Herz. Das, was er sprach, war in völliger Übereinstimmung mit dem, was in seinem Herzen war. Das ist ein wunderbares Beispiel, wo Gott uns alle hinbringen will. Und das war nicht nur, oder das betrifft nicht nur Paulus. Wir auch, wir sollen die Wahrheit sprechen in Liebe. Wir sollen die Wahrheit sprechen in Liebe. Und viele Christen sind Meister der Täuschung und der Heuchelei geworden. Leider. Und wo Heuchelei in einer Gemeinde Raum haben darf und sich ausbreitet, da flieht der Heilige Geist. Da flieht der Heilige Geist. Weil er der Geist der Wahrheit ist. Er ist der Geist der Wahrheit. Und es darf nicht kommen, nicht in unserem Leben und nicht in der Gemeinde. Was können wir tun ohne den Heiligen Geist? Wir sind da vollkommen machtlos und hilflos und haben keinerlei Chance, irgendetwas in dieser Welt zu bewirken, ohne den Heiligen Geist. Und Paulus war so hingegeben an die Wahrheit, weil er hingegeben war an Christus, dass er sogar als sein eigentlich geistlich gesehen älterer Apostelkollege Petrus, der immerhin mit Jesus gegangen war. Paulus war ja sozusagen der Nachgerückte. Ja? Aber die anderen, das waren ja die echten Apostel, die waren mit Jesus gegangen. Und dieser Apostel Petrus heuchelt. Und Paulus tritt ihm entgegen und konfrontiert ihn. Nicht, weil er Lust am Konfrontieren hat, weil er Lust an der Wahrheit hat, weil er weiß, wenn wir das jetzt hier zulassen, dann geht's von hier am Berg ab. Wenn wir zulassen, dass Apostel heucheln, dass Apostel ein Doppelleben führen und das eine lehren sie und das andere tun sie, und sie sind nicht konsequent, wenn wir das zulassen, dann können wir gleich aufhören. So, um der Wahrheit willen, um des Wirkens Gottes willen und um Petrus willen hat er ihn konfrontiert. Im Galaterbrief schreibt er davon: Als ich sah, dass sie, das war Petrus und seine Leute, nicht den geraden Weg der Wahrheit nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben? Es ging um die Frage der Gemeinschaft, und Petrus hat mit Heidenchristen zusammen gegessen.